Wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein.
Die Folge 109.
Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
In der letzten Woche ging es um das Nein. Ich habe darüber gesprochen, wie schwer es ist, Nein zu sagen. Und wie befreiend es gleichzeitig wirken kann, wenn Sie es erst einmal ausgesprochen haben. Wie versprochen, möchte ich das Nein heute mit einem Experten vertiefen. Und dafür habe ich Dr. Burkhard Benzmann zu Gast. Als ich mit ihm vor einigen Wochen in unserer gemeinsamen Sendung das vergangene Jahr Revue passieren ließ, da wurde auch die Idee für diese Episode geboren. Anlass ist sein neues Buch, das erst kürzlich erschien und den Titel trägt »Wirksam handeln durch Selbstführung, in turbulenten Zeiten die eigene Vision finden, Ziele setzen und Ausgleich erleben.« Ich wollte von ihm wissen, wie ein Nein unsere Wirksamkeit steigert. Herausgekommen ist ein spannendes Gespräch mit vielen interessanten Facetten, da verspreche ich Ihnen nicht zu viel. Burkhard Benzmann ist Ihnen als Stammhörer kein Unbekannter, denn er war bereits einige Male bei mir zu Gast. Wenn Sie in diese Folgen mit ihm noch einmal reinhören wollen, die Links habe ich zum schnelleren Wiederfinden in den Shownotes zu dieser Episode aufgelistet. Damit wollen wir Sie auch nicht länger warten lassen, gehen wir nun rein in unser Gespräch über das Nein sagen und hören Sie, in welcher Verbindung es mit Ihrer Selbstführung steht. Viel Spaß dabei! Ja, guten Morgen, Burkhard. Ich freue mich sehr, dich heute hier in meiner Sendung wieder mal zu begrüßen. Dafür geht mein Ruf nach Osnabrück. Gleich für dich vielleicht ein paar Eingangsworte für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht gehört haben bei mir.
Gerne. Also ich grüße alle Hörerinnen und Hörer, vor allen Dingen aber auch diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich bin vor allem tätig als Coach und Berater. Ich bin aber auch Lehrender an der Hochschule in Osnabrück und auch Buchautor. Aber da sagen wir bestimmt gleich was dazu. Mein Oberthema über allem seit vielen Jahren ist das Thema Selbstführung und damit auch verbunden die Frage der persönlichen Wirksamkeit.
Du warst ja bei mir schon einige Male in der Sendung. Du hast auch schon in meiner Challenge-Webinare mitgehalten als Experte. In der Folge 29 haben wir einmal über die 7 Felder der Selbstführung gesprochen und auch einmal über das Thema Selbstsabotage. Du hast es gerade erwähnt, du hast ein neues Buch geschrieben. Magst du uns vielleicht ein bisschen was über den Inhalt verraten?
Ja, sehr gerne. Also das Buch ist jetzt gerade ganz frisch im Handel und als E-Book und auch als Printbuch erhältlich. Da bin ich nochmal sehr kritisch auch mit meinen eigenen Konzepten der Selbstführung ins Gericht gegangen, habe sie weiterentwickelt. Titel des Buches ist »Wirksam handeln durch Selbstführung« und das zeigt schon mal, wo der Fokus liegt, nämlich persönliche Wirksamkeit in einer Zeit turbulenter Ablenkung, wenn man so will. Was ist neu drin in dem Buch, auch anders als in meinen anderen 3 Büchern vorher? Es gibt viele gute, spannende Bücher, die neu erschienen sind zum Thema Konzentrieren, fokussieren, die habe ich aufgearbeitet und daraus auch Auszüge im Buch drin. Ganz wichtig, du bist ja nun auch Podcaster, wichtig sind die Podcast-Episoden, die ich jeweils im Text dann da, ich sag mal, Links, Verweise reingegeben habe. Also wenn jemand das Buch jetzt liest und sagt, ich habe nur wenig Zeit, aber ich würde mir gerne noch ein bisschen was anhören, dazu gibt es immer passende Podcast-Episoden und neu eben wirklich dieser Fokus auf persönliche Wirksamkeit. Also nicht, wie muss ich die Organisation umbauen, um wirksamer zu werden, sondern wo stehe ich mir selbst im Weg und was müsste ich anders tun und vielleicht an welcher Stelle, und das zieht natürlich den Bogen auch zum heutigen Gespräch, an welcher Stelle muss ich auch mal Nein sagen?
In der letzten Episode habe ich schon einmal über das Nein sagen gesprochen Und das Nein sagen gehört ja auch mit zur Selbstführung und passt nach meiner Einschätzung wunderbar zu deinen Themen, zu deinen Kapiteln Körper, Seele und Geist oder Fähigkeiten und Selbstentwicklung oder auch zu dem Feld Partner, Mitarbeiter und Netzwerke. Warum fällt es Führungskräften so schwer, Nein zu sagen?
Also ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie man selber in eine solche Führungsaufgabe reingekommen ist. Ich glaube, dass es immer noch eine Menge Menschen gibt, die meinen, wenn ich zu einem Ja und Amen sage, wenn ich mich für jedes Projekt melde, dann werde ich auch schneller gefördert, dann komme ich auch schneller in meiner Karriere voran. Und ich glaube, das ist ein großer Prozentsatz von Führungskräften, die für sich einfach so das Muster haben, wenn ich Nein sage, bin ich raus. Das übrigens ganz beunruhigend ist natürlich vielfach auch die Kultur in manchen Unternehmen. Ich hatte mich gestern mit einer jüngeren Führungskraft unterhalten, die auch gesagt hat, wenn ich jetzt den Job ablehne, obwohl er irgendwie 90-Stunden-Woche bedeutet fast, also ich übertreibe jetzt mal, dann bin ich raus bei uns. Also ich glaube, das eine ist die Person selbst, die dann glaubt, wenn ich Nein sage, dann bin ich raus und lädt sich immer mehr auf. Und das andere ist auch eine toxische Unternehmenskultur manchmal, die genau sowas eben fordert und belohnt, was auf Dauer natürlich dazu führt, dass die Schaffenskraft immer geringer wird und die Zufriedenheit erst recht. Also ich glaube, das liegt an beiden. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an dem Denkrahmen von Führungskräften und es ist auf der anderen Seite auch eine Unternehmenskultur, die in manchen Unternehmen zumindest das auch einfach fordert und auch die Leute anzieht, die bereit sind, sowas auch mitzumachen. Das vielleicht so als erste Erklärung.
Ja gut, wenn ich das jetzt in dein Kapitel Körper, Seele, Geist stecke, das kann ja für mich deutlich überfordernd werden, wenn ich nicht Nein sage, wenn ich keine Grenzen setze.
Ja, absolut, absolut. Ich hatte mal mit Boris Pistorius ein Interview, das ist ja der jetzige Innenminister von Niedersachsen und der sagte, Führung ist für ihn Mittelstreckenlauf. Das ist nicht die Kurzstrecke, sondern das ist Mittelstrecke oder sogar Langstrecke. Und das versuche ich auch in dem Kapitel Körper, Seele, Geist deutlich zu machen. Welche Rituale brauchen wir eigentlich? Welche förderlichen Bedingungen müssen wir uns eigentlich setzen, damit wir immer wieder auch unsere Kraft auftanken können? Was ich auch sehr stark betone in dem Buch, ist das Konzept von Roy Baumeister mit der abnehmenden Willenskraft. Wenn wir unseren Willen mal vergleichen mit einer Flasche, die wir über Nacht durch einen guten Schlaf halt füllen, ich hatte es, glaube ich, am Rande auch schon mal erwähnt in einem der Webinare, mit jeder Entscheidung nehmen wir quasi einen Schluck aus dieser Pulle. Und das bedeutet aber auch, wenn wir nicht Nein sagen zu den trivialen Sachen, zu den E-Mails, die uns heimsuchen und so weiter, dann mit jeder kleinen Tätigkeit nimmt unsere Willenskraft, das Reservoir nimmt ab. Und das bedeutet natürlich, gerade in Bezug auf Körper, Seele, Geist, dass wir höllisch aufpassen müssen oder himmlisch, je nachdem, worauf wir uns fokussieren und ob wir zulassen, dass uns, ich sag mal, eine E-Mail, eine WhatsApp oder ähnliche Sachen ablenken und damit ja auch unsere Kraft rauben dabei. Also Nein sagen ist mit Sicherheit ein Prinzip, was sich durchs Buch durchzieht, wo ich dann sage, sag einmal ja, aber sag 99 mal nein. Ich glaube, sowas Ähnliches hat auch Steve Jobs mal gesagt.
Jetzt kennen wir das ja alle. Dann gibt es die Kollegen im Unternehmen, egal ob es der Unternehmer selbst ist, egal ob es eine Führungskraft ist, es gilt sogar für Mitarbeiter, es gibt diejenigen, die immer Ja sagen, sich immer neue Dinge an Land ziehen, die aber von anderen dann auch quasi wie so ein Mülleimer missbraucht werden. Die schaffen sich dann ihre eigenen Freiräume immer sehr gerne auf Kosten der anderen.
Ja.
Wie kann man das verhindern?
Also auch da, glaube ich, gibt es wieder zwei Sichtweisen oder auch zwei Ebenen, die man berücksichtigen sollte auch dabei. Das eine ist die persönliche, dass man für sich auch immer wieder aufräumt und klärt und sagt, was ist eigentlich meine Einstellung dazu? Lasse ich die Übergriffe anderer Menschen zu oder habe ich so ein inneres Bild? Bei mir ist das wie so eine Teflon-Beschichtung, dass manche Sachen an mir abtropfen. Habe ich auch Strategien, habe ich Methoden, damit das an mir abtropft? Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich individuell ein klares Nein zu sagen. Aber dieses klare Nein, das gelingt ja nicht jedem, sonst würde man es ja machen. Dazu vielleicht auch nochmal der Tipp, wenn Sie in eine Situation kommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wo Sie wissen, schwieriges Gespräch mit einem Kollegen oder mit einem Chef, schreiben Sie vorher auf und versetzen Sie sich in die Lage, warum Sie etwas nicht wollen. Und ein weiterer Tipp damit, begründen Sie es nicht zu viel zu tief, weil je mehr Sie dabei erklären, desto mehr hakt der andere wieder nach. Ein klares Nein ist hilfreich, das kann man aber persönlich vorbereiten. Zweiter Punkt ist natürlich auch da wieder in der Kultur, wenn Sie jetzt Chefin oder Chef sind, auch da wieder zu gucken, was wird belohnt. Und ich finde es wichtig, dass wir in unseren Unternehmen das, was man Deep Work nennt, also die Fähigkeit auch wirklich mal ungestört sich länger mit einem Thema zu beschäftigen, dass man das in der Organisation auch wirklich fördert, auch da wieder zum Teil der Unternehmenskultur macht. Und ich glaube, dass es dann leichter wird, solche typischen Mechanismen, die du eben beschreibst, ja, nämlich dass man als Mülleimer missbraucht wird oder ähnliches, dass man das dann ein bisschen zumindest zurückschneiden kann auch. Also das klare innere Nein ist, glaube ich, die Voraussetzung.
Gibt es da Techniken? Außer ja, es vorher aufzuschreiben, sondern ich meine, der Kollege kommt rein und sagt, ich habe keine Zeit, kannst du mal.
Also ich glaube, es gibt zahlreiche Techniken. Das mit dem Aufschreiben ist eine Geschichte, aber das kann man vielleicht in dem Moment nicht. Ich glaube, die Technik, die in dem Moment hilft, ist gegebenenfalls nicht sofort zu antworten. Das verwirrt den anderen oft sehr, dass man sagt, nein, das will ich nicht. Und dass man wirklich erstmal eine Pause auch hat. Das ist so einer der Punkte, wo man reagieren oder nachdenken kann erstmal und dann überlegt, wie weit will ich einsteigen. Also ein ganz trivialer Tipp, wenn man so will, ein einfacher Tipp ist, nicht sofort drauf losplappern, sondern sagen, nein, ich will dir gerne erklären, warum, aber dann eine Pause zu lassen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt geht aber viel tiefer. Ich glaube, je klarer wir wissen, ich hatte es ja mal mit Mission und Vision beschrieben dabei. Mission ist mein eigener Sinn, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Und Vision heißt, was ist mein längerfristiges Zielbild dabei? Je klarer und je aufgeräumter wir sind, desto weniger werden wir vom Kurs abgebracht. Also das ist für mich ein ganz zentraler Punkt dabei, der sich auch zum Thema Wirksamkeit für mich immer wieder zeigt. Warum ist der eine immer wieder auf Kurs, auch wenn er abgelenkt wird? Und warum ist der andere eigentlich ständig nicht auf Kurs? Das hängt auch damit zusammen, dass die wirksame Führungskraft, der wirksame Mensch sozusagen, ein klares inneres Verständnis hat, warum bin ich eigentlich da? Was ist also mein selbstgewählter Sinn? Und die zweite Geschichte, wo will ich hin? Also was sind meine Zielvorstellungen? Und daran auch immer wieder arbeiten und sich das auch zu visualisieren, zu verdeutlichen. Also von daher, die einfachen Techniken in dem Moment wären, Pause machen, durchatmen, nicht sofort antworten auf E-Mails oder ähnliche Geschichten, sondern Abstand geben dabei. Die ein bisschen langfristigeren und sicherlich auch aufwendigeren, aber sehr wirksamen Methoden und Ansätze sind, schreibe deine Mission auf und schreibe vor allen Dingen und entwickle sie weiter, nämlich deine mittelfristigen Ziele auch, damit du weißt, wo du hin willst. Ja, der Wind ist wie beim Segeln. Der Wind kommt immer von vorne, wenn man es nicht will. Und dann muss man halt kreuzen, weil man kann nicht direkt auf das Ziel zu. Aber ich muss wissen, wo ich hinsegeln will. Sonst bin ich das Opfer sozusagen der Strömung.
Ja, da sind wir im Prinzip schon im Feld der Fähigkeiten und der Selbstentwicklung. Wenn wir denn in die Partner, in die Mitarbeiter, Netzwerke reingucken, da gibt's ja die Leute, beim Chef sagen sie immer ja. Und bei den anderen sagen sie immer nein. Da ist, glaube ich, eine gerade Linie, eine Berechenbarkeit für Führungskräfte zu empfehlen.
Ganz wichtig, ganz wichtig. Ich hatte Montag, Dienstag gerade mal wieder ein Seminar mit Führungskräften aus dem Edeka-Konzern, für die mache ich einiges. Und da war auch die Frage, geht es eigentlich um authentische Führung? Und ich glaube, das habe ich auch mal in einem deiner Webinare gesagt, authentische Führung. Also ich möchte, dass jemand sich selbst beherrscht. Ich möchte nicht, dass er authentisch schlecht drauf ist, so ungefähr. Aber ich glaube schon, dass du als Führungskraft eine Klarheit haben musst, weil eine Unklarheit irritiert auch die Organisation, irritiert auch dein persönliches Umfeld. Und ich glaube, wenn du ein wirksames Team aufbauen willst und weiterentwickeln und pflegen willst und du bist jetzt Teamleiterin oder Teamleiter, dann ist es wichtig, A, eine Selbstkontrolle zu haben, auch über deine Emotionen, selbst kontrolliert zu sein und nicht mit einem dicken Hals dann da reinzulaufen und zu sagen, ich bin jetzt mal authentisch scheiße drauf, Entschuldigung, sondern sich auch zusammenzureißen, das wäre der eine Punkt. Aber auf der anderen Seite, sich nicht zu verstellen, sondern klar zu sein, berechenbar zu sein, ich finde, man kann besser ein bisschen schwierig sein als Führungskraft und ein bisschen individuell, dafür aber berechenbar, als irgendwie so ein Pudding, den man nicht an die Wand nageln kann. Das ist für die meisten Mitarbeiter graus einfach, dass man auch sagt, wo sind die Ecken und wo sind die Kanten? Also lieber Ecken und Kanten haben und klar sein, das ist auch ein Punkt. Aber nicht die Launen ausleben an den Mitarbeitern. Das vielleicht so als...
Richtig,
als,
wobei ich schon der Meinung bin, wenn es dir mal schlecht geht als Führungskraft, dann hast du auch das Recht, das zu zeigen.
Ja, in Grenzen. Also das ist für mich auch öfter mal so ein Thema im Coaching natürlich mit Vorständen oder Geschäftsführern oder Inhabern, die dann auch sagen, Mensch, was soll ich denn tun? Ich bin nur mal schlecht drauf oder so. Ja, also mein Tipp ist, bevor man dann in Kontakt geht mit seinem Umfeld und so weiter, ich kann das ja sozial infizieren, also auch negativ infizieren. Selbstkontrolle ist für mich ein Erfolgsfaktor, wenn man auf Dauer als unternehmerischer Mensch, auch wenn man angestellt ist, kann man ja unternehmerisch sein, wenn man Wirkung haben will. Ich muss mich auch, ist vielleicht ein bisschen konservativ, aber das habe ich im Buch auch wieder geschrieben, ich muss mich auch selbst beherrschen lernen. Das ist für mich nach wie vor ein hohes Gut. Klammer auf, das fällt im Moment der Generation, die so mit 20 jetzt in die Unternehmen kommt, zum Teil sehr, sehr schwer, sich wirklich selbst zu beherrschen. Oder auch zu disziplinieren, sowas in der Art. Ich halte es aber nach wie vor insbesondere in den oberen Rängen sozusagen für elementar wichtig. Nochmal, ohne sich zu verstellen, weil das merken die Mitarbeiter auch. Ja, aber vielleicht musst du da eine Art Psychohygiene machen und bevor du dann reingehst ins Unternehmen, tatsächlich nochmal ein paar Achtsamkeitsübungen machen im Auto und vielleicht nochmal deine Lieblingsmusik hören oder ähnliches und sagen, wo bin ich jetzt gerade, was sind meine Gefühle, und wie gehe ich damit um und was ist heute das Wichtigste am Tag? Also auch da so ein paar Rituale für sich zu haben, Achtsamkeitsrituale im weitesten Sinne, auch das habe ich nochmal erwähnt, das Thema Achtsamkeit im Buch, bleibt für mich wichtig, sich darin zu üben, sich zu beobachten, wenn man schlecht drauf ist, zu lernen, sich von der Seite zu sehen und vielleicht auch mit einem Lächeln ab und zu sagen, Mensch, du bist aber heute komisch drauf, und dann hat man ja schon ein bisschen Abstand zu der Emotion, in der man gerade ist. Das empfehle ich schon, aber vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ, aber dazu stehe ich natürlich.
Ich wollte jetzt damit auch nicht sagen, dass man seine schlechte Laune auslässt, wenn vielleicht gerade ein schöner Auftrag flöten gegangen ist, sondern wenn man vielleicht in einer, weiß ich, schwierigen Phase steckt, vielleicht ist jemand krank geworden, vielleicht gab es ein anderes persönliches Problem, dass man dann auch nicht als Führungskraft versuchen muss, mit aller Macht so heile Welt vorzuspielen. Ja,
bin ich beide. Und wie gesagt, die Mitarbeiter merken das ja dann auch. Und dann kann man besser sagen, ich erzähle Ihnen mal die Kurzfassung davon, was weiß ich, mein Vater ist jetzt Pflegefall geworden oder irgendetwas in der Art. Nur, dass Sie es wissen, wenn ich vielleicht zwischendurch einfach mal ein bisschen abwesend wirke oder wie auch immer. Ich glaube, sowas ist okay, sowas zu erklären. Aber die Mitarbeiter sind natürlich nicht die Therapeuten sozusagen. Und ich finde nach wie vor, das Unternehmen ist auch nicht die Ersatzfamilie. Also das Unternehmen ist das Unternehmen halt und die Familie ist die Familie.
Genau.
Ja.
Ich habe in deinem Buch einen wunderbaren Satz gefunden. Da schreibst du, von Leitungskräften erwarten Shareholder und Stakeholder heutzutage Teamfähigkeit, Durchsetzungsstärke, effektives Arbeiten, innovative Ideen, Vorbildfunktionen und vieles mehr. Natürlich alles in einer Person vereinigt. Mitarbeiter wünschen sich ansprechbare, ausgeglichene, gerechte Chefinnen und Chefs, denen sie vertrauen und von denen sie sich deshalb führen lassen. Ein Drama stellen diejenigen Führungskräfte dar, die ihre eigenen Schwächen, Launen und Unfähigkeiten in die Organisation transportieren. Bei so einer Leistungsbeschreibung passt da überhaupt ein Nein?
Ich glaube, es ist sogar die Voraussetzung. Also der erste Teil dessen, was du gesagt hast, also vor dem Drama sozusagen, ist für mich typisch, wenn man sich überlegt, was wir heute auch in einer Organisation von einer Chefin, einem Chef, einem Prokuristen, einem Abteilungsleiter, Leiterin erwarten, dass sie bitteschön alles das erfüllen müssen. Und dann zu Hause bitte auch noch eine ganz, ganz liebevolle Mutter sein und attraktive Ehefrau oder Mann, je nachdem. Alles das bitte sollen wir machen. Und ich finde, dass wir in dieser Zeit vielleicht auch mal Nein sagen müssen zu bestimmten Rollen und zu bestimmten Anforderungen von außen, weil wir sonst in die Knie gehen bei diesen ganzen Anforderungen. Und ich meine, das Umfeld ist ja noch turbulent genug. Wir haben ganz viele Informationen, mit denen wir umgehen müssen. Wir haben volatile Märkte. Alles das kommt zusammen. Ich habe diese Sätze deshalb auch so geschrieben, um nochmal deutlich zu machen, wir müssen aufpassen, dass wir uns mit den Erwartungen nicht auch wirklich platt machen. So, das wäre der eine Punkt. Dennoch denke ich, und auch da kommt das Nein wieder ins Spiel. Dennoch denke ich auch, wir müssen auch Nein sagen gegenüber Führungskräften oder Kollegen. Kann ja auch sein, dass sie jetzt Geschäftsführer sind und dass das einen Geschäftsführer-Kollegen betrifft, was eben auch so ein nicht sozial kompatibles Verhalten betrifft. Also ich glaube, das Nein ist elementar wichtig, wenn ich wirksam sein will. Das Nein gegenüber Rollen und Aufgaben, die ich gegebenenfalls nicht erfüllen kann. So, da muss man das klären. Gilt natürlich auch für einen Mitarbeiter gegenüber der Führungskraft. Das Nein natürlich auch gegebenenfalls in einer Gruppe, in einem Team, wo man sagt, jemand ist dauerhaft irgendwie sozial nicht kompatibel. Da muss man den Leuten vielleicht auch mal eine Rückmeldung geben und einfordern und sagen, sorry, aber so funktioniert das hier nicht. Und wir sind damit nicht einverstanden. Und das ist eben auch ein Nein. Finde ich wichtig. Ja.
Es muss ja auch nicht so sein, dass man da wie so ein Bulldozer durchgehen. Ich kannte mal jemanden, der sagte immer, ist ganz einfach, entweder ärgert der sich hinterher oder ich ärgere mich. Und dann ist es besser, wenn er sich ärgert.
Ja, im Prinzip, wobei der Ärger geht ja dann irgendwo hin, wenn man ihn nicht irgendwie gemeinsam auch auflöst dabei. Also deswegen vielleicht nochmal die Erinnerung. Ich habe ja, wenn ich über Selbstführung rede, dann werde ich ja nicht müde zu sagen, es sind für mich vor allen Dingen drei Bestandteile, nämlich Selbsterkenntnis als allererstes. Ich muss also auch wahrnehmen, dass ich vielleicht solche komischen Verhaltensweisen habe. Da muss mir das vielleicht auch mal jemand zurückmelden. Zweiter wesentlicher Bestandteil ist Selbstverantwortung. Selbstverantwortung heißt eben auch, ich übernehme die Verantwortung auch für solche Sachen, die nicht so nett sind an mir und so Grauzonen oder Schwächen oder Unfähigkeiten. Und die dritte Geschichte ist eben Selbststeuerung. Und Selbststeuerung heißt, ich wähle die Verfahren und Methoden, die mir helfen, auch wirklich wirksam zu sein, lebenszufrieden zu sein, anderen Menschen Unterstützung geben zu können, sowas in der Art. Aber ohne Verantwortung auch für meine Schwächen und an denen zu arbeiten, finde ich, bin ich auch keine wirksame Führungskraft. Und da kommt eben auch wieder die Gruppe ins Spiel, wo man sagt, das, was ich nicht selber erkennen kann, muss mir vielleicht auch die Gruppe dann mal zurückmelden, damit ich besser werde, damit ich mich entwickeln kann.
Das macht letztendlich ein gutes Team aus.
Finde ich, ja, absolut.
Ja. Und genau. Dazu gehört auch, dass man das auch nach oben zurückmelden kann, ja. Nicht immer nur das Feedback nach unten geben.
Genau. Und das ist natürlich eine besondere Qualität, als Führungskraft dann auch da ansprechbar zu sein, trotz der ganzen Turbulenz, trotz der Beschleunigung, Fragmentierung und Unberechenbarkeit. Das sind ja drei Phänomene, die mir auch nochmal deutlich geworden sind, dass sie heute einfach unsere Arbeiten als Führungskräfte extrem beeinflussen. Beschleunigung, allein durch Informationsmedien natürlich, Fragmentierung auch wieder durch Informationsmedien, aber auch dadurch, dass wir uns ständig gegenseitig stören und unterbrechen. Und Unberechenbarkeit natürlich als ein Ding, was unsere Zeit überhaupt kennzeichnet. Also wer kann denn noch eine Strategieklausur machen und sagen, wir machen jetzt mal einen Plan für die nächsten 10 oder 15 Jahre. Wie Peter Kruse, der leider verstorbene Management-Vordenker, dass er gesagt hat, wir fahren auf Sicht. Ja, wir fahren auf Sicht. Und oft ist das, wo wir gerade segeln, auch noch mit Nebel sozusagen belegt. Und wir müssen unser Nebelhorn anmachen.
Und manchmal haben wir nicht mal einen Kompass dabei.
Sowas. Und dann musst du fast rufen, ob da vielleicht irgendwer anders ist, auf den du drauf fährst. Und ein Eisberg wird wahrscheinlich nicht antworten dann. Also damit will ich sagen, im 21. Jahrhundert, ich finde, dass Führung, ich kann ja jetzt 30 Jahre Beratung auch mal ins Spiel bringen, ich finde, dass Führung im 21. Jahrhundert noch mal einen Zacken schwieriger geworden ist, auch reizvoller vielleicht sogar. Und das bedeutet für mich, wenn ich persönlich wirksam sein will, muss ich vor allen Dingen auch mal bei der eigenen Person anfangen im Sinne von Selbstführung. Und das ist der zweite Aspekt eben, den ich ja jetzt ein paar Mal schon gesagt habe. Ich muss immer mit meinem Team auch überlegen, was haben wir eigentlich für eine Kultur bei uns und was belohnen wir und was bestrafen wir und an welchen Stellen darf ich auch mal Nein sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin da überfordert oder ich bin die verkehrte Person oder jemand delegiert zum Beispiel Sachen an mich zurück. Das ist dann wieder eine Sache auch im Team zu klären. Also ich finde beides wichtig, um Wirksamkeit zu erzielen.
Ja, du sagtest gerade, Führung wird immer schwieriger, immer komplexer. Es hat natürlich damit zu tun, dass auch die Erwartungshaltung derjenigen, die geführt werden wollen, immer höher wird.
Genau. Und auch die Ersatzfunktion. Also das Unternehmen muss jetzt bitteschön den Erziehungsauftrag der bei den 18-, 19-Jährigen fortsetzen und die überhaupt erstmal teamtauglich machen. Also gerade dann, wenn es Einzelkinder sind, scheint es ja umso schwieriger zu sein. Das ist schwieriger geworden, das denke ich auch. Oder nennen wir es positiv, es ist reizvoller geworden. Und ich kann nicht sagen, mit 30 habe ich alles drauf als Führungskraft oder mit 35, sondern ich glaube, das geht weiter. Das ist ein andauernder Prozess, weswegen Fähigkeiten und Selbstentwicklung, das dritte Feld der sieben Felder, ja auch so eine große Rolle spielt, dass ich mir selbst auch eine Lust am Lernen und an der persönlichen Weiterentwicklung auch beibringe, anerziehe, wenn man so will, damit ich auch mit dieser ganzen turbulenten Zeit auch mitgehe und auch, ich sag mal, eine Freude dran habe, mich zu entwickeln und mich auch zu verändern. Ne? Dazu will ich immer auffordern auch sagen, es ist jetzt nicht so, das hast du jetzt mal gelernt und jetzt ist gut, sondern im Gegenteil, das hält dich fit, das hält dich jung und eine Veränderung ist auch gut fürs Hirn. Also wie sagte Titus Dittmann in meinem Podcast mit ihm, Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn und dann kann ich mich auch an Veränderungen dran machen, klar.
Ja, als das Lernen und das Weiterentwickeln, das hört als Führungskraft eigentlich nie auf.
Genau. Und das, wie gesagt, das ist auch gut, wenn ich da nicht Bock drauf habe, wenn ich mich nicht innerlich dazu bereit erkläre, dann bin ich, glaube ich, auch keine Führungskraft. Also dann müsste ich vielleicht an der Stelle auch Nein sagen und sagen, das ist nichts für mich. Ich muss dann eher eine Fachkarriere machen oder ich, keine Ahnung, mache mich selbstständig oder mache irgendwas anderes Überschaubares. Aber dann bin ich auch als Führungskraft, wenn ich nicht Lust auf diese Veränderung, auch die persönliche habe, dann bin ich auch an der falschen Stelle, glaube ich.
Ja gut, ich mache mich selbstständig, kann bedeuten, dass du auch Mitarbeiter und Angestellte hast, ne?
Natürlich, klar, wenn du jetzt nicht sozusagen Solopreneur bist, aber selbst dann arbeitest du natürlich mit anderen Menschen auch, mit Dienstleistern und musst natürlich auch kooperationsfähig sein. Also in Anführungszeichen, man entkommt dem nicht, außer man wird vielleicht Einsiedler oder sowas, klar.
Ich glaube, das ist die einzige Chance. In deinem Buch nennst du 10 Hebel zur Steigerung der persönlichen Wirksamkeit.
Mhm.
Und ich habe mal ein paar rausgesucht und die würde ich gerne mit dir vor dem Hintergrund des Neinsagens beleuchten.
Gerne.
Ein Hebel, den du hier nennst, heißt, ich selbst definiere die Kriterien für meinen Erfolg und messe diesen.
Ganz spannender Punkt, wie ich finde. Und wenn man so will, ganz zum Schluss in dem Buch, für diejenigen, die vielleicht eher sofort zum Ende springen, so nach dem Motto, wo ist die Essenz? Das ist mein Tipp, gehen Sie gleich zu den 10 Hebeln. Sie können das Buch nachher von vorne nochmal lesen, das funktioniert auch. Die 10 Hebel sind die Zusammenfassung eigentlich so meiner Erkenntnisse auch tatsächlich aus den gut 10 Jahren, wo ich mich mit Selbstführung beschäftige. Und dieser 4. Hebel, ich selbst definiere die Kriterien für meinen Erfolg und messe diesen, mit meinen eigenen Kriterien natürlich dann auch, ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil er nur mit Nein sagen funktioniert übrigens. Warum? Weil ich mir Gedanken darüber machen sollte, was ist eigentlich, wenn ich eine Mission habe, wenn ich eine Vision habe und wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Karriere entwickle, wenn ich bestimmte Produkte meinetwegen in die Welt bringe oder Projekte mache und so weiter. Habe ich dann die Kriterien aus mir selbst heraus entwickelt, natürlich in Abstimmung mit dem Team, oder lebe ich vielleicht das Leben von jemand anders? Ist das etwas, was meine Eltern mir damals eingeimpft haben? Du musst jetzt Arzt werden und dein Vater war schon Arzt oder solche Sachen. Also ich will ganz deutlich sagen, ich empfehle jedem, die Kriterien für den Erfolg selber zu definieren und zu sagen, wann fühle ich mich erfolgreich? Was sind Indikatoren dafür? Und diese auch immer wieder periodisch für sich an das Leben anzulegen und eben damit auch zu messen. Also das vielleicht so als Kurzfassung dazu.
Ein weiterer Hebel, den du nennst, lautet, meine Hausaufgaben sind mir klar und ich fokussiere mich auf sie. Erst Effektivität, dann Effizienz.
Ja, ganz kleine Korrektur, meine Hauptaufgaben. Du hast gerade gesagt Hausaufgaben. Ja, never mind. Das passt aber vielleicht auch ganz gut dazu, weil Hauptaufgaben haben auch was mit Hausaufgaben zu tun. Was meine ich damit, mit Hauptaufgaben? Für mich immer wieder überraschend im Coaching, dass meinetwegen Werksleiter oder andere zu mir kommen und sagen, oh, boah, ich verliere hier irgendwie den Überblick. Kann ich sagen, okay, kann ich verstehen, ist eine turbulente Welt, lass uns erstmal hinsetzen und auf dem Flipchart die 3 oder 4 Punkte schreiben, die aus ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben sind, für die sie eigentlich bezahlt werden. Peter Drucker, der Österreicher, hatte schon in den 60ern ganz klar gesagt, nämlich, wo ist eigentlich dein Beitrag zur Organisation, wofür wirst du eigentlich bezahlt? Und das meine ich mit Hauptaufgaben oder Kernaufgaben. Was sind die 3, 4 oder 5 Dinger, die, das ist die Frage jetzt an jeden Hörer, an jede Hörerin, für die sie eigentlich bezahlt werden oder wenn sie selbstständig sind, für die sie sich selber eigentlich bezahlen? Was ist das? Ist das zum Beispiel innovativ zu sein, neue Produkte zu entwickeln? Ist das ihre Hauptaufgabe? Oder ist es mit Schlüsselkunden Zeit zu verbringen? Ich habe die Übung gemacht jetzt wieder in einem Seminar vor kurzem. Ich habe gesagt, schreiben Sie mal eine Woche auf, wie man das so im Zeitmanagement-Seminar macht und checken Sie jetzt mal, was sind eigentlich Ihre Hauptaufgaben und wie viel Zeit haben Sie in der Woche wirklich für diese Hauptaufgaben verwendet. Und dann ist es die Hausaufgabe gewesen, der Leute sich wirklich mal über einen längeren Zeitraum zu beobachten und zu sagen, boah, die 3, 4 wichtigsten Aufgaben, also auch die wertschöpfenden Aufgaben, die ich machen muss, mache ich die eigentlich im Alltag? Und wenn nicht, muss ich natürlich reingucken und schauen im Sinne von erste Effektivität und dann Effizienz. Also was sind die richtigen Dinge? Effektivität. Und dann, wie mache ich die Dinge richtig? Effizienz, damit ich dementsprechend rangehe. Entscheidender Punkt finde ich zum Thema persönliche Wirksamkeit. Habe ich meine Hauptaufgaben definiert? Vielleicht auch mit meinem Vorgesetzten oder mit meinen Kollegen? Und fokussiere ich mich da drauf? Habe ich einen Zettel vielleicht sogar auf den Schreibtisch gelegt oder klebe ihn an einen Monitor oder wohin auch immer, wo nochmal drauf steht 1, 2, 3. Das sind die Hauptaufgaben derzeit. Also darum, dieser Tipp, der 5. Hauptaufgaben, mega wichtiger Punkt.
Und dann vielleicht auch wie nach dem Eisenhower-Prinzip oder der Eisenhower-Methode auch mal Sachen in den Papierkorb schmeißen, die
absolut
eigentlich genau unwichtig sind.
Exakt genau das, nämlich Nein sagen. Auch da wieder, ist das das, was eigentlich meine Hauptaufgabe ist oder was das Eigentliche ist? Und wenn nicht, Nein sagen. Auch das habe ich im Buch nochmal vertieft. Ich hatte vor längerer Zeit auch einen Amerikaner dazu gelesen, der sagte, wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein. Ja? Also wenn du dich nicht entscheiden kannst.
Ist gut.
Wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein. Das fand ich, McKeown heißt der. Fand ich klasse. Und das habe ich mir auch mal gemerkt, denn wir eiern manchmal so rum und versuchen uns da so rauszustehlen. Wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein. Fand ich gut.
Ja, sehr schöner Satz. Nächster Hebel. Mhm. Ich weiß, wo ich mich selbst sabotiere und verhindere, dass ich mir selbst ein Bein stelle.
Das ist natürlich auch ein Klassiker. Selbstsabotage haben wir ja auch schon mal im Podcast beziehungsweise auch im Webinar darüber gesprochen. Ein Thema, was ich so in den letzten 2, 3 Jahren auch nochmal mehr in den Fokus genommen habe im Sinne von Wirksamkeit und Selbstführung. Selbstsabotage. Ich glaube, dass wir einen Großteil unseres Erfolges selbst behindern, indem wir, wie sagen wir mal, falsche Denkmuster haben, indem wir an manchen Stellen uns verführen lassen, uns falsch zu entscheiden oder ähnliche Dinge. Wenn ich sage jetzt an dieser Stelle, ich weiß, wo ich mich selbst sabotiere und verhindere, dass ich mir selbst ein Bein stelle und das als Hebel sehe, dann setzt es natürlich auch voraus, dass ich so meine eigene Wahrnehmung auch gut kalibriert habe. Also auch die Grauzonen auch mal angucke oder Unterstützungspartner habe, die mir an der einen oder anderen Stelle auch mal einen einschenken und sagen, sag mal, mir fällt Folgendes an dir auf. Also damit ich das überhaupt erkenne, damit ich überhaupt merke, wie ich mich selbst sabotiere, brauche ich natürlich auch Austauschpartner, die mir eine Rückmeldung geben. Also das vielleicht auch, Selbstführung ist ja nicht etwas, was man einsam im stillen Kämmerchen macht, indem man irgendwie papierbunt malt. Das vielleicht auch. Aber es bedeutet auch, aktiv sich Rückmeldungen einzuholen, um zu sagen, sag mal, ich habe den Eindruck, du könntest viel wirksamer arbeiten, wenn du diese Blindschleifen oder deine Genauigkeitsfanatismus und so weiter mal zurückschneiden würdest. Das meine ich damit. Ich weiß, wo ich mir selbst am Bein stelle und ich lerne immer besser, das zu vermeiden. Halte ich für einen wichtigen Punkt, Selbstsabotage vermeiden.
Also und mit erkennen diesem und Wissen dann wiederum Nein zu sagen.
Exakt. Denn das ist ja genau der Punkt. Wir sind ja da in so Denkschleifen und Handlungsschleifen drin und da rauszukommen, bedeutet dieses qualifizierte Nein auch wirklich, auch sich selbst laut und deutlich zu sagen. Ja.
Weiterer Hebel. Ich erkenne die Möglichkeiten und nutze sie aktiv.
Ich erkenne die Möglichkeiten und nutze sie aktiv. Diesen Part, diesen Slogan habe ich mir in Teilen von IKEA geklaut. IKEA hatte, glaube ich, damals den Slogan vor vielen Jahren schon, entdecke die Möglichkeiten. Und ich finde, das ist ein spannender Punkt, bei sich selbst auch nochmal zu sagen, ich finde es gut, Rituale zu haben, die helfen mir, Energie zu sparen, aber vielleicht muss ich ab und zu auch mal einen anderen Weg ins Büro nehmen. Vielleicht muss ich auch mal mit dem Fahrrad fahren, da wo ich immer mit dem Auto fahre. Und dann stelle ich auf einmal fest, dass ich bestimmte Denkbahnen verlasse und auf neue Ideen komme. Neue Ideen im Markt, neue Ideen in meiner Organisation, vielleicht auch eine andere Art und Weise, mit meinen Kolleginnen und Kollegen umzugehen. Ich stelle immer wieder fest, dass wenn ich 2 vergleichbare unternehmerische Menschen habe, dass der eine mir erklärt, was alles nicht geht und der andere mir sagt, ich kann lieber ab und zu um Verzeihung bitten, als jedes Mal um Erlaubnis zu fragen, und macht halt einfach. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Selbst wenn ich in einer Situation bin, wo ich jetzt vielleicht keinen Karrieresprung machen kann, ja, in Herrgotts Namen, dann nehme ich die Zeit und lerne eine neue Sprache oder bilde mich weiter in irgendwas anderem dabei. Also da wie so ein auf die Schlange zu starren dann, das kann es ja nicht sein, sondern wenn ich nicht weiterkomme, dann gehe ich einen anderen Weg. Und das können wir üben. Kreativ zu sein, das können wir üben.
Ich erinnere mich, du hast mal einen schönen Satz dazu gesagt, den eigenen Möglichkeitsspielraum ausschöpfen.
Genau. Also stellen sich das vor wie so ein Zelt, wo man drin steht und was man nach außen weiter ausdehnt. So. Und nicht einfach sagen, das Zelt ist so klein, sondern das ist dehnbar. Das dehne ich aus. Ich dehne meinen Möglichkeitsraum aus. Und das hängt ganz stark ab davon, wie ich den definiere und wie ich den für mich erkenne. Also auch da mutig sein und auch sagen, ich teste das jetzt erstmal. Wir bauen jetzt erstmal Prototypen. Und ich habe da so eine Intuition, dass wir das machen sollten. Und dann machen. Dann natürlich auch die richtigen Methoden dazu nehmen. Design Thinking ist im Moment sehr populär. Was auch immer geeignet ist. Auch im persönlichen Bereich, auch in der eigenen Karriereplanung. Und wenn es wirklich mal der Spaziergang am Nordseestrand ist und sagen so, wenn ich jetzt zwei andere Berufe ausdenken würde, was würde ich denn dann machen? Man muss die ja nicht machen, sondern es ist ja was wie Gymnastik fürs Gehirn.
Ja, und dann haben wir natürlich noch den achten Hebel. Das sind die passenden Rituale und Gewohnheiten, die mich dabei unterstützen, meine Willenskraft wirksam einzusetzen. Wie steht das zum Nein?
Wie steht das zum Nein? Also ja, so, man könnte sagen, Rituale und Gewohnheiten sind ja gerade das etablierte Ja, wenn man so will. Also dass man lernt, bestimmte Dinge zu tun, die für einen hilfreich sind, unterstützend sind. Also keine Ahnung, ausreichend Schlaf zu bekommen wäre eine Geschichte, einen qualitativ guten Schlaf zu bekommen, wenn man morgens in den Tag geht, sich anzugewöhnen, was sind die drei wichtigsten Sachen, die ich heute machen will und die mit meinen Hauptaufgaben, meinen Zielen korrespondieren. Das wären alles so gute Gewohnheiten, wo man sagt, ja, hat sich etabliert und da will ich auch nicht Nein zu sagen, sondern ein lautes Ja und die will ich beibehalten. Genauso wie im Sinne von Körper, Seele, Geist, Meditations-, Entspannungstechniken zu machen, paar Mal in der Woche Sport zu treiben, solche Sachen. Da will man ja auch Ja zu sagen. Nein sollte man allerdings zu den Ritualen und Gewohnheiten sagen, die eben nicht passen oder nicht mehr passen. Also vielleicht gab es bestimmte Dinge in Ihrem Leben als liebe Hörerinnen und Hörer, die passten, als Sie jetzt 25 waren oder sowas. Aber kann sein, dass Sie jetzt im völlig anderen Kontext sind und feststellen, boah, es ist eigentlich viel besser, wenn ich morgens um 6 aufstehe und von 6 bis 7 meine erste Arbeit am Schreibtisch mache und dann erst ins Büro fahre oder ähnliches. Also passende Gewohnheiten und Rituale für sich zu schaffen, die mich unterstützen, meine Willenskraft wirksam einzusetzen, ja, ist ein Merksatz, aber das Passende muss man natürlich immer mal wieder überprüfen und sagen, turnusgemäß, ich blicke auf das Jahr zurück und wo stehe ich mir vielleicht sogar selbst im Weg mit meinen Gewohnheiten. Mich wundert immer wieder, wie wenig Leute morgens zum Beispiel ein vernünftiges Frühstück einnehmen und einfach mal so vielleicht sogar mit dem Brot zwischen den Zähnen sich hinter das Lenkrad setzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer eine gute Gewohnheit ist. Dazu sollte man dann allerdings Nein sagen. Ja, und die passende Gewohnheit rausfinden. So, Thomas, finde ich, passt das dann auch zusammen mit dem achten Hebel, um die eigene Wirksamkeit zu steigern.
Genau. Und man muss es halt auch nicht zu einem Ritual werden lassen, wenn der Kollege reinkommt, immer Ja zu sagen und damit quasi auch sich selbst zum Opfer zu machen.
Exakt. Genau der Punkt, wo man sagt, es ist überhaupt kein passendes Ritual oder keine passende Gewohnheit, sondern das ist der Zeitpunkt für ein klares Nein.
Burkhard, ich bedanke mich für dieses spannende Gespräch. Wir haben ja eigentlich in allen unseren Gesprächen immer über die Selbstführung gesprochen. Ganz interessant war das, diesmal mal vor einem Hintergrund, nämlich dem Nein, diese Dinge zu beleuchten. Vielen Dank dafür. Jetzt gilt dir natürlich auch noch, das Schlusswort über den Äther zu schicken.
Ja, will ich gerne tun. Also auch ganz herzlichen Dank an dich, weil es für mich nochmal eine vollkommen andere Spur durch mein eigenes Buch war, das unter dem Aspekt des Nein auch zu betrachten. Und in der Tat, das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, ganz viele Sachen im Sinne einer wirksamen Selbstführung funktionieren eben tatsächlich nur, wenn ich an manchen Stellen ein klares Ja mache oder eben ein klares Nein. Und deswegen nochmal die Erinnerung an den Satz von McKeown, wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein. Das vielleicht als Schlusswort von meiner Seite.
Vielen Dank. Ich werde die Links selbstverständlich in den Shownotes ausweisen und natürlich dann auch die Links zu den Büchern, die du genannt hast. In diesem Sinne wünsche ich dir eine weiterhin hebelstarke, erfolgreiche Woche und freue mich auf die nächste Begegnung mit dir.
Wir machen weiter. Also ganz herzlichen Dank, dass ich hier zu Gast sein konnte und nochmal einen abschließenden Gruß an alle Hörerinnen und Hörer.
Tschüss, Burkhard.
Tschüss.
Das war mein Gespräch mit Dr. Burkhard Benzmann zum Thema Nein sagen. Seien Sie also auf der Hut, versuchen Sie nicht, jedem immer und überall jeden Wunsch zu erfüllen und achten Sie auf sich. Alle Links zu Burkhard Benzmann und natürlich auch zu den von ihm zitierten Büchern, die finden Sie wie immer in den Shownotes auf meinem Blog unter www.gute-führung-braucht-gespür.de. Folge 109. Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute stammt es von Fritz Bauer. Leider ist es eine typisch deutsche Eigenschaft, den Gehorsam schlechthin für eine Tugend zu halten. Wir brauchen die Zivilcourage, Nein zu sagen.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, sharing is caring, und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.